Richard, vielen Dank für das kräftige Abendmahl. Ich heiße euch auch nochmal willkommen zum heutigen Gottesdienst. Und wir haben heute die dritte Predigt zu den 3G-Predigten. Glaube, Gemeinschaft und heute geht es um unseren Herrn, um Gott. Wir haben das schon bei den Liedern, bei der tollen Liederauswahl gesehen. Ich denke manchmal, man muss gar nicht viel Worte mehr verlieren, weil die Lieder an sich so kräftig sind. Wir haben heute 5 Tage vor Heiligabend. Wo stehst du? Wie geht's dir? Vielleicht bist du kaputt, weil es so ein anstrengendes Jahr für dich war. Vielleicht bist du gestresst, viel noch los in der Arbeit. Vielleicht hast du auch noch nicht alle Geschenke, die du dir vorgenommen hast. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Gesundheit oder um die Gesundheit deiner Liebsten. Vielleicht denkst du, oh, jetzt kommt die nächste Welle. Wie soll das weitergehen? Vielleicht hast du Probleme mit der Arbeit, auf der Arbeit, Geld. Vielleicht hat dich Corona auch da erwischt. Bei all dem, ich sage gerne Hamsterrad des Alltags, kann man den Sinn und die Motivation von Weihnachten doch schnell vergessen. Und es ist immer wieder eine Herausforderung für mich, wirklich das im Herzen zu haben, in der Vorweihnachtszeit und auch am Heiligen Abend. Die Predigt soll uns dabei helfen, auf Gott zu fokussieren, jetzt in der kommenden Woche vor dem Heiligen Abend. Ich habe mir 3 Eigenschaften rausgesucht, die ich mit euch besprechen möchte von Gott. Und die erste ist, Gott ist wahrhaftig und gnädig. Gott ist wahrhaftig und gnädig. Ich habe letzten Sonntag in der Kinderklasse gedient und habe eine Geschichte vorgestellt über Jona. Das war dran. Und ich hatte die lange nicht mehr gelesen und dachte einfach nur, Jona, Walfisch. Das war alles, was mir in dem Moment eingefallen ist. Aber als ich dann das vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, wie Gottes Wahrhaftigkeit und Gnade sich im Leben von Jona manifestiert hat. Nun, einleitende Bemerkung. Jona ist ein kleiner Prophet genannt, weil es einfach nur 4 Kapitel sind, 3 Seiten, je nachdem, welche Bibel du hast. Jona hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Und zu der Zeit war Israel im ständigen Clinch mit den Assyrern bis hin zum Krieg. Und um was geht es? Die grobe Geschichte, auch diejenigen, die heute vielleicht zugeschaltet sind online und nicht Teil der Gemeinde sind, kennen es vielleicht aus ihrem Konfirmationsunterricht. Die grobe Geschichte ist die, dass Jona berufen wird, in Ninive, in Assyrien, zu predigen. Er läuft weg in die andere Richtung, er will fliehen. Kommt in Sturm, geht von Bord, wird gerettet durch den großen Fisch und kehrt dann um nach Ninive, predigt dort das Wort und Ninive bekehrt sich. Das ist die grobe Geschichte, aber wir wollen tatsächlich etwas tiefer einsteigen. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive, und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive ist ungefähr, ich habe geschaut, 1200 Kilometer nordöstlich von Israel, von Jerusalem. Es wäre also so, wenn Gott heute zu dir sprechen würde, sagt, geh nach Riga zum Beispiel, in Lettland. Das ist etwas ähnlich von der Entfernung und auch von der Himmelsrichtung. Und es ist bekannt, dass Ninive damals eine gewalttätige Stadt war. Also Gott adressiert immer die Sünde der Gewalt sehr ernsthaft, war auch der Ausschlag für die Flut, die wir im zweiten Mose lesen. Gott ist gegen Gewalt und adressiert das und will Ninive zur Umkehr bewegen. Vers 3, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliegen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Nun, wo Tarsus liegt, das ist nicht ganz, da streiten sich die Gelehrten. Es könnte sein, es ist Tarsus in der Türkei, es könnte aber auch in Spanien sein, könnte aber auch in Afrika sein. Auf jeden Fall andere Richtung, nicht nach Nordosten, sondern nach Westen, aufs Mittelmeer raus. Er rennt weg und wir werden später sehen, warum rennt er weg. Nicht aus Angst vor der Gewalt in Nineveh, sondern aus Lieblosigkeit. Er wollte mit den Assyrern nichts zu tun haben. Feindseligkeit gegenüber den Assyrern, Nationalismus, das war in seinem Herzen. Wir werden es später sehen. Dachte er, er könnte sich immer vor Gott verstecken? Ich glaube nicht. Er dachte vielleicht kann es jemand anders machen, diesen Job. Und ich kenne das gut in meinem Herzen. Ich bin in vielen WhatsApp-Gruppen, wie viele von euch, und da werden Bedürfnisse dann auch mal kommuniziert. Und manchmal antworte ich nicht gleich und warte, und vielleicht kümmert sich jemand anders drum. Und so könnte auch er gedacht haben, weil es gab auch andere Propheten, es gab Amos zu der Zeit, es gab Hosea zu der Zeit, die hätten auch noch in die Wege gehen können. Und er dachte wohl, warum soll ich gehen? Egal, er kauft das Ticket, geht aufs Schiff und raus aufs Mittelmeer. Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter ins Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Nun, wir sehen, es gab viele Götter zu der Zeit. Jeder betet zu seinem, wenn es den Leuten schlecht geht, betet jeder zu seinem Gott. Das ist nach wie vor so. Und sie versuchen, Last vom Schiff loszuwerden. Ich stelle mir vor, fangen oben an, schmeißen Kisten ins Meer und dann kommen sie immer weiter runter in den Schiffsbauch und finden Jona schlafend. Könnte auch ein Bild für seinen geistlichen Zustand sein. Er erzählt ihnen, was los ist und dass er glaubt, das Schiff ist in Not wegen ihm. Er sagt ihnen, schmeißt mich ins Meer. Sie haben schlechtes Gewissen, sie wollen retten, versuchen ans Land zu rudern, um sich zu retten. Klappt nicht, der Sturm ist zu groß. Und schließlich geben sie seinem Wunsch nach und schmeißen ihn ins Meer, in der Gewissheit, dass er sterben wird. Sie haben schlechtes Gewissen, sie opfern ihren Göttern. Und dann kommt die Geschichte mit dem großen Fisch. Vom Wal ist nicht die Rede in der Bibel. 3 Tage ist er im Bauch, er betet und dann wird er ausgespien aufs Land. Ich überlasse dir, ob du das glaubst, dass er 3 Tage im Bauch des großen Fisches war oder ob du glaubst, dass es eine Metapher ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Gott könnte das machen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Auf jeden Fall, darum geht es nicht bei Jona. Das ist nicht der Punkt von dieser Geschichte. Wir sehen hier erstens mal große Gnade von Gott. Die Seeleute werden gerettet und Jona wird gerettet. Große Gnade von Gott. Kapitel 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich so Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte, und predigte und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Gott lässt nicht los von seinem Plan. Hat Jona gerettet, aber der Finger kommt wieder in die Wunde. Geh nach Ninive und predige das Wort. Und dann lesen wir, dass seine Predigt erfolgreich ist. Sie kehren um. Er hat Jona wirklich benutzt. Und auch ich weiß nicht, ob sie jetzt alle zum Judentum sich bekehrt haben, aber zumindest sind sie umgekehrt von ihrer Sünde der Gewalt. Das heißt, der König hat ein Fasten ausgerufen und alle haben den Sack der Buße angezogen. Also sie sind umgekehrt von der Gewalt Und wir lesen weiter in Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Also er hat Gnade gezeigt und hat Ninive nicht zerstört. Letztes Kapitel, Kapitel 4. Und jetzt sehen wir den schmutzigen Charakter von Jona. Das aber verdroß Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Wie soll man Jona hier beschreiben? Kindisch. Redet ironisch mit Gott. Er ist zornig. Sein Charakter kommt raus. Er ist selbstmitleidig. Er möchte sterben. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Also er setzt sich an den Rand der Stadt und wartet, was passiert. Ob nicht Gott doch, obwohl er gerade gesagt hat, er zerstört es nicht, doch Ninive zerstören würde. Dann lässt Gott eine Staudenpflanze erwachsen, die Schatten spendet. Dann geht sie wieder ein, dann brennt die Sonne auf Jonas Schädel. Und dann sagt Jona wieder: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst, um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu die vielen Tiere. Jona bleibt auch außerhalb der Stadt kindisch, selbstmitleidig, will sterben. Gott will ihm helfen, er rechtet mit ihm, er redet mit ihm und versucht, seine Selbstsucht im Verhältnis zu setzen zu den 120.000 Schicksalen in Ninive. Das Ende bleibt offen. Wir wissen nicht, ob Jona umgekehrt ist letztlich. Was lernen wir über uns? Jonas Herzenseinstellung ist aktuell. Zumindest kenne ich das aus meinem Herzen. Will ich Gottes Wort zu Fremden, zu Außenseitern bringen, zu Bedürftigen, zu Obdachlosen? Ich bin gerne solidarisch. Zu jedem? Wie ist unsere Haltung zu anderen christlichen Gruppen? Würden wir gerne sie eingehen sehen? Wie denken wir über Flüchtlinge, Einwanderer? Sollen sich darum andere kümmern? Mir fällt es nicht schwer, viel in Jonas Herz, in meinem Herzen zu sehen. Schau auf dein Herz, wie es bei dir geht. Aber wir wollen auch über Gott lernen von der Geschichte. Was lernen wir? Gott kümmert sich um die Einstellung in Jona Herzen, um die Einstellung in unserem Herzen. Er ist wahrhaftig. Wir können ihn nicht austricksen. Wir können nicht weglaufen. Er hält nicht hinterm Berg. Er legt den Finger immer in die Wunde, die er Sünde nennt. Es gibt kein Entkommen, es gibt kein Wegrennen. Aber gleichzeitig ist Gott gnädig. Er hat viel Geduld, zeigt uns unsere Sünde durch unser ganzes Leben lang Er hilft uns, das zu erkennen und zu überwinden. Wir dienen einem gnädigen Gott. Die zweite Charaktereigenschaft, auf die ich eingehen möchte, ist Gottes Herrlichkeit. Und ein toller Psalm, um Gottes Herrlichkeit beschrieben zu finden, ist Psalm 104. Und ich lese von Vers 19 bis 31. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern vor Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Herr, Vers 24, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du sendest aus deinem Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Bis dahin. Gottes Herrlichkeit ist hier beschrieben und wir sehen sie vor allen Dingen in der Natur. Zum Beispiel im All. Ich werde nicht darüber reden, wir hatten im letzten Jahr eine tolle Predigt von Florian, die du dir noch anhören kannst. Du kannst auch viel im Fernsehen sehen. 18 bis 20 Uhr, Dreisat, Arte, tolle Filme über die Natur. Aber vielleicht hast du die Gelegenheit gehabt, dieses Jahr selber in die Natur zu gehen und Gottes Größe dort zu erleben. Wir hatten ein Highlight. Wir waren in der Höhle von Postojna in Slowenien diesen Sommer. Diese Höhle heißt auch die Königin der Höhlenwelt. Das Alter 900.000 Jahre wird geschätzt. Sie wurde 1200 nach Christus entdeckt. Und ab 1872 hat jemand eine Eisenbahn durch diese Höhle gebaut. Das ist das zweitgrößte Höhlensystem der Welt, 24 Kilometer lang. Nur 5 Kilometer davon sind erschlossen, wo wir unterwegs waren. Und sie ist entstanden auf dem Fluss der Pifka, wenn ich es richtig ausspreche. Und in dieser Höhle gibt es zum Beispiel einen Spaghetti-Saal. Das ist ein Riesensaal, wo kleine, jetzt muss ich gucken, ich bringe das immer durcheinander, Stalaktiten, Stalagmiten. Also von oben sind die Stalaktiten. Also so kleine spaghettihafte Steinfinger, die Spaghettis, die da den ganzen Saal ausfüllen. Dann das Wahrzeichen ist dieser Stalagmit, der nennt sich Brillant, der ist schneeweiß, weil es gibt Kalzit von oben gekommen, darauf getropft. Das ist ein 5 Meter hoher Stalagmit. Und daneben ist ein Stalaktit, der also von oben gewachsen ist, der am braun ist. Also die sind nur 1-2 Meter auseinander, der ist aber braun. Warum? Weil dort ganz andere Mineralien in dem Wasser sind. Diese Höhle ist nur kahl von Stein und Feuchtigkeit. Da ist nichts grün, da wächst nichts. Aber es gibt 175 Tierarten in der Höhle. Und die bekannteste und größte ist der Grottenolm. Der Grottenolm ist ein Schwanzlurch, 15 Zentimeter vielleicht lang. Und der ist grau und blind. Und ich weiß nicht, wovon er sich ernährt, aber von Wasser und von Stein. Also Es ist unglaublich, wie so ein Lebewesen dort entstehen und überleben kann. Das ist nur ein Beispiel. Ihr habt bestimmt tolle andere Sachen erlebt. Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Was er hier auf der Erde für uns bereitet hat, und er zeigt das. Wir sehen das nicht nur in der Natur, aber vor allem. Wir kommen jetzt zur letzten Stelle für heute. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Herrlichkeit, Wahrheit und Gnade wohnte und wandelte durch Jesus hier auf Erden, direkt unter uns. Warum? Nun, nicht damit wir alles richtig machen, nicht damit wir sündenfrei leben. Ich denke, um Gott kennenzulernen. Gott will in seiner Herrlichkeit, in seiner Wahrhaftigkeit und Gnade erkannt werden von uns. Die Natur, Gottes Worte, das Alte Testament zeigen sehr viel von Gott, aber richtig und vollständig lernen wir Gott kennen durch seinen Sohn, der uns unter uns wandelte. Und das feiern wir Weihnachten. Gottes Herrlichkeit, Gnade, Wahrheit. Sie ist unter uns gewandelt, hat unter uns gewohnt durch seinen einzig geborenen Sohn Jesus. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Namen der Gemeinde wünsche ich euch und euren Familien ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.